ARD.
Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Aufgrund des Fundes einer Weltkriegsbombe muss ich Sie bitten, diesen Bereich zu verlassen.
18. September 2025. Bei Bauarbeiten im Bereich der Berliner Fischerinsel wird eine vermeintliche Weltkriegsbombe gefunden. Rund 10.000 Menschen verlassen ihre Wohnungen. Der Sperrkreis ist so groß, dass sogar das Rote Rathaus evakuiert werden muss. Im Zweiten Weltkrieg wurden über Berlin ca. 45.500 Tonnen Bomben abgeworfen. Das entspricht einer vollbeladenen Lkw-Kolonne von fast 2.000 Fahrzeugen. Kein Wunder, dass eigentlich jeden Tag etwas gefunden wird. Und während das für viele Menschen ein ziemlich außergewöhnliches Ereignis ist, gehört die Arbeit in diesem Sperrkreis für andere zum täglich Brot. Zum Beispiel für Steven Wagner. Er ist Polizeifeuerwerker und arbeitet beim Kampfmittelbeseitigungsdienst der Berliner Polizei.
Wenn der letzte Bürger seine Wohnung verlassen hat, dann dürfen wir anfangen. Und so lange warten wir dann tatsächlich auch bei der Bombe. Das ist auch immer ein sehr spannendes Gefühl, wenn du dann neben der Bombe sitzt und wartest, bis über Funk die Freigabe kommt, dass du anfangen kannst. Und dann isst du dann eine Butterbrotstulle und dann geht's los.
Steven Wagner schätzt die Lage ein, bestimmt den Sperrkreis und sprengt oder entschärft das Fundstück. Er stand schon mehrmals vor einer Bombe, die ihn und manchmal auch einen ganzen Häuserblock hochgehen lassen könnte.
Also wir können nie von 100% der Sicherheit ausgehen, weil wir selber können auch nicht reingucken in das Kampfmittel, in den Zünder. Geht nicht. Aber das ist die Gefahr, die muss man dann ertragen, die muss man aushalten.
Ich bin Linda Achtermann. In dieser Folge von Deep Doku schaue ich Steven bei seiner Arbeit über die Schulter. Und ich will wissen, wie geht man damit um, wenn jeder Fehler in deinem Job auch dein letzter sein könnte? Ich bin mit Steven auf dem Sprengplatz im Grunewald. Hier beginnt jeder seiner Arbeitstage.
Da können wir auch runtergehen. Die hat eine ganz eigene Atmosphäre, eine ganz eigene Stimmung. Die wirst du gleich selber wahrnehmen. Wenn man sich dessen bewusst ist, dass auch hier alles geräumt ist, die Stadtautobahn ist gesperrt, hier sind keine Menschen mehr, hier werden gleich Großkampfmittel gesprengt und du stehst da unten drin und du weißt, naja, weit weg ist es nicht, ne? Und dann drückst du den Knopf.
Gerade führt er mich zu einem Bunker. Von dort aus können er und seine Kollegen Bomben per Fernzünder sprengen. Das passiert auf dem sogenannten Sprengfeld, das selber so groß wie ein halbes Fußballfeld ist.
Genau, weil da reden wir von Stahlsprengung. Und da gilt es, den Sicherheitsbereich von 1000 Meter einzuhalten. Und in diesem Bereich von 1000 Metern ist halt die AWUS. Und deswegen muss da dann temporär gesperrt werden. Analog auch der Luftraum über uns, der muss dann auch gesperrt werden. Weil die Teile nicht nur 1000 Meter zur Seite, sondern auch 1000 Meter nach oben können.
Wir steigen ein paar Treppenstufen runter und befinden uns dann in einem 6 bis 7 Quadratmeter großen Raum. So halb unter der Erde.
Hat man sich anders vorgestellt, oder? Nicht die kleinen Dauern gesehen?
Ja, komplett.
Ja, das ist jetzt.
Der Joystick fällt mir direkt auf.
Der steht auf einem langen Schreibtisch, der die ganze Stirnseite des Raumes füllt.
Ja.
Daneben ein paar Bildschirme, oben drüber ein paar Fenster, durch die noch Tageslicht reinkommt. Der Joystick wirkt aber ziemlich fremd in diesem Umfeld.
Ja, das ist eigentlich nur zur Bedienung der Kamera, weil wir eine Vorfeldkamera, eine Domkamera haben, die ist dann schwenkbar, 360 Grad, um draußen alles wahrnehmen zu können. Wäre natürlich günstig, wenn wir wissen, was da draußen passiert und das auch sehen.
Steven ist 41 Jahre alt und seit ungefähr 5 Jahren beim Kampfmittelbeseitigungsdienst. Er ist, wie eigentlich alle seine Kollegen auch, Familienvater.
Also wenn wir jetzt, wir stellen uns vor, wir sind hier zu fünf, zu viert vielleicht. Mhm. Steht kurz vor der Sprengung. Was passiert dann?
Dann behält einer den Monitor im Blick, der Sprengmeister oder der leitende Feuerwerker hat den Sender in der Hand, schaltet den Sender scharf. Prüft, ob alle Durchgänge, alle Widerstände soweit passen, ob Durchgang ist, ob die Kampfmittel, sage ich mal, angesprochen werden können. Und wenn dem so ist, dann erfolgt eine Freigabe, entsprechende akustische Signale werden freigegeben, dann wird die Sprengung laut angekündigt. Achtung, ich zünde in 3, 2, 1. Der Knopf wird gedrückt. Auf dem Bildschirm nimmt man dann die Detonation wahr. Man spürt sie, der Boden wackelt, der vibriert. Die Fenster, keine Fensterscheibenplaste, muss alles, wie gesagt, Drücke spielen hier eine Rolle. Muss alles ein bisschen flexibel sein. Die wabern ganz, ganz doll. Dann wartet man ab.
Kannst du dich noch an dein erstes Mal, als du so ein Sprengausmaß gesehen hast, erinnern?
Ja, das war absolut unwirklich. Ich konnte es auch nicht beschreiben. Ich bin dann abends nach Hause gefahren, habe meine Frau gefragt, und wie war es? Erzähl mal. Loch. Das Einzige, was man einfach, ein großes Loch. Also man war einfach nur überwältigt und ja. Von den Ausmaßen, von dem Schadensbild, was man da vorgefunden hat, was da verboten worden ist.
In unserem ersten Telefonat hat sich Steven mit Steven Wagner wie die Pizza vorgestellt und war auch in weiteren Vorbesprechungen sehr locker. Auch hier auf dem Sprengplatz macht er gerne den ein oder anderen Witz. Aber wenn es ums Eingemachte geht, wird er nüchtern, fast schon ernst. Und auch wenn man auf dem Sprengplatz aus der Ferne die AWOS hört, herrscht schon dieses Gefühl von, wir sind hier weit draußen im Grunewald vor. Alles ist sehr weitläufig und idyllisch, bis einem die massive Zaunanlage mit Stacheldraht auffällt, die den Platz sichert. Für mich fühlt sich das Rumlaufen auf diesem Platz unwirklich an. Unvorstellbar ist für mich, hier dann auch noch täglich mit explosiven Gegenständen und Bomben zu arbeiten.
Kannst du dein Gefühl beschreiben, was du da hast in so einem Moment, wenn du vor einer Bombe stehst?
Gefühl. Also es ist nicht das, was man denken könnte, Angst oder Neugier. Es ist tatsächlich eher so der Respekt vor dem Körper, den man vor sich hat, vor dem Munitionskörper. Aber primär, da habe ich persönlich das Gefühl der Situation, den Menschen gerecht zu werden, mit denen ich da zusammenarbeite, weil man eine höhere Verantwortung auf seinen Schultern lastet, weil viele Fragen mit dem Kampfmittel einhergehen. Oder kann man es nicht vom Tisch wischen? Es ist tatsächlich so, es gibt einen gewissen Prozentsatz der Unbekannten. Denn auch wir können nicht reingucken. Wir wissen nicht, wie es, wenn wir jetzt über mechanische Zünder reden, aus großer Fallhöhe schlagen die irgendwo auf. Da wirken Kräfte, und die sich auch auf die einzelnen Bauteile im Zünder auswirken. Wir wissen nicht, verschiebt sich in dem Zünder irgendein Bauteil, wie ist die Lage, wie brisant ist es. Einzelne chemische Prozesse, die in dem Kampfmittel stattfinden, können wir von außen nicht sehen, nicht beurteilen. Das ist der Prozentsatz an Unbekannte, der auch für uns dann immer so einen kritischen Moment darstellt. Wir sind uns dessen bewusst, aber blenden es in diesem Moment dann tatsächlich aus.
Koppelt man sich so ein bisschen von ab?
Koppelt man sich tatsächlich so ein bisschen von ab, genau, ja.
Wenn in Deutschland bei Bauarbeiten oder durch andere Zufälle eine Weltkriegsbombe gefunden wird, wird immer der Kampfmittelbeseitigungsdienst verständigt. Wo diese Einheit angesiedelt ist, ist by the way Ländersache. Das heißt, nicht immer sind es Menschen mit einer Polizeiausbildung, wie hier in Berlin, aber es sind immer ausgebildete Feuerwerker. Und dann läuft es so ab. Bombe wird gefunden, der Kampfmittelbeseitigungsdienst wird gerufen. Währenddessen läuft das Leben im Umfeld der Bombe noch völlig normal weiter und dann legt der Feuerwerker, also in unserem Fall Steven, den Sperrkreis fest. Der orientiert sich immer am Worst-Case-Szenario.
Auch wenn wir nicht davon ausgehen, dass etwas passiert, auch wenn das Zündsystem, das im Zweifel nicht so brisant ist und es nicht hergibt, aber wir wissen es nicht.
Steven hat vor Ort das Sagen. Und wenn der Sperrkreis eingerichtet ist, steht er auch alleine vor der Bombe.
Wie ist es denn, wenn dann vor Ort gesprengt werden muss? Drückst du dann auch den Knopf?
Dann drücke ich auch den Knopf tatsächlich, ja. Ja, aber das ist natürlich immer das Worst-Case-Szenario, wenn gar nichts mehr tatsächlich geht. Wenn ein Zündsystem vorherrscht, was wir nicht entschärfen können. Und nur dann, im äußersten Notfall.
Macht das auch ein bisschen Spaß, den Knopf zu drücken?
Tatsächlich mir nicht und ich denke den anderen Kollegen auch nicht, weil es eine unglaublich hohe Verantwortung ist, den Knopf zu drücken. Weil was passiert da? Da passiert eine Detonation. Da werden Drücke freigesetzt, die brachial sind, die Menschenleben kosten, die Häuser zerstören, wo so viel passieren kann. Respekt. Respekt ist da, glaube ich, immer wieder das Wort der Wahl. Weil ich sagen, den sollte man nicht verlieren. Den hat auch jeder jedes Mal in so einer Situation. Und dass wir Bomben sprengen müssen, ist Gott sei Dank auch nicht die Regel. In den meisten Fällen ist es so, dass wir der Lage Herr werden und die Sachen entweder mittels Hand oder mittels Technik entschärfen können.
Der letzte große Unfall in Berlin war vor über 30 Jahren, 1994 in Berlin-Friedrichshain, und passierte nicht bei einer Entschärfung. Bei Bohrungen trafen Bauarbeiter versehentlich einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Bombe explodierte und riss 3 Menschen in den Tod. Aber es gibt auch Unfälle, die passieren, wenn der Kampfmittelbeseitigungsdienst schon vor Ort ist. Der letzte war 16 Jahren. 2010 explodierte in Göttingen während einer Entschärfung eine 250-Kilogramm-Bombe. Dabei wurden 3 Mitarbeiter des niedersächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes getötet und 2 weitere Personen schwer verletzt. Wenn Steven im Dienst ist, hat er nicht jeden Tag eine Riesenbombe vor sich. Eine seiner alltäglichsten Aufgaben ist es, Kampfmittelfunde von Baustellen zu begutachten, zu sichern und auf den Sprengplatz zurückzubringen. Und bei so einer Abholung bin ich heute mit dabei. Wie sind Abholungen immer?
Eigentlich immer wie eine Wundertüte. Man weiß nie, was einen erwartet, was man vorfindet vor Ort. Und auf die Gegebenheiten muss man dann immer reagieren. Und da schauen wir mal uns, was uns jetzt halt erwartet.
Wir fahren zum ehemaligen Flughafen Tegel, der noch bis zum 8. November 2020 in Betrieb war. Täglich sind hier hunderte Flugzeuge abgeflogen. Und was war da im Boden? Jede Menge Munition aus dem Zweiten Weltkrieg.
Das ist irgendwie ein strange Gefühl, ne? Wenn ich überlege, ich bin vor, ich weiß gar nicht, das letzte Mal hier geflogen, kurz vor der Schließung, noch hier abgehoben. Und hätte mir da jemand gesagt, dass wir hier irgendwann mal Munition bergen auf dem Gelände, hätte ich auch noch mit dem Kopf geschüttelt. Wäre für mich unvorstellbar gewesen, der Aspekt. Und jetzt fährst du über diesen ehemaligen Flugplatz, gleich auch über die Rollbahn. Das ist, wem bietet sich denn dieses Schauspiel? Das ist schon mal besonders.
Die Bauarbeiten in Tegel, aber auch sonst in Berlin, werden von gewerblichen Kampfmittelräumfirmen begleitet. Sie sichern die Munitionsfunde, bis Steven und seine Kollegen sie abholen. Wird etwas gefunden, das die Feuerwerker vor Ort nicht kennen, oder etwas, was sofort entschärft werden sollte, melden sie es der Polizei und der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückt direkt an. Die Funde, die gelagert werden können, werden oft nicht direkt neben der Baustelle, sondern an einem zentralen Ort in einer Box, der sogenannten Richterschatulle, aufbewahrt. Auf dem Gelände der Firma, wo wir die Munition abholen sollen, steht diese Box etwas abseits. Sie sieht aus wie eine unscheinbare Metalltruhe, die mit einem Bauzaun abgegrenzt ist, hat aber extra dicke Wände und ist abschließbar.
Ah, da kommt er schon. Ja, normalerweise fahren wir auch gleich ran. Mhm.
Steven und sein Kollege Christian, der bei der Abholung auch dabei ist, werden von dem dortigen Feuerwerker bereits erwartet. Wir parken im sicheren Abstand, aber so, dass ich gute Sicht habe.
Darf ich dir noch kurz das Mikro dran machen? Ja. Und wenn du sagst, da darf irgendwas
brauchen, sag ich. Und jetzt kommt für mich der spannendste Moment des Tages.
Ja, okay, perfekt.
Die Funde wurden erstmal als weniger brisant eingestuft. Aber diese Kampfmittel waren teilweise mehr als 70 Jahre im Boden. Wenn die an der Luft sind, kann sich der Zustand schlagartig verändern. Steven geht mit Christian vor und sondiert die Lage.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Schwarz. Morgen. Grüße Sie. Hi.
Und ich warte im Auto und beobachte. Es sieht aus wie so eine Metallbox und drumherum ist ein Bauzaun. Und jetzt ist der Kollege Christian ist schon dabei, der guckt schon rein. Begutachtet die Situation schon mal. Nimmt auch schon das erste in die Hand. Das zweite in die Hand. Während mein Puls immer weiter steigt, sind die Feuerwerker tiefenentspannt.
Dann sichten wir die ganzen Sachen mal. Gucken wir uns die an.
Das habe ich als Moonteil.
Moonteil, das sind Munitionsteile.
2 cm.
Ja. Stabis Infanterie haben wir nichts.
Okay. Jetzt sind 2.
Ja, an die Backen.
Ja, genau.
Oh, schön. Gut, alles Handhabungstransport sicher. Ja, dann können wir die Linda gerne dazu holen. Dann kann sie sich das auch alles angucken. Das ist natürlich ein Eindruck.
Und nach kurzer Zeit ist klar, hier muss nichts gesprengt werden. Ich bin davon aus der Ferne noch nicht direkt überzeugt.
Okay, ich darf kommen. Aufregen, aufregen. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
So, so, das ist der Herr Schwarz.
Hallo,
der Firmenfeuerwerker. Genau, fachlich unser Pendant in dem Betrieb. Und das sind jetzt die Funde der letzten Woche aus bestimmten Bereichen dieses Platzes. Die haben wir jetzt gesichtet, die sind alle handhabungstransportsicher.
Heißt, die können wir einpacken und in das Einsatzfahrzeug laden und auf den Sprengplatz mitnehmen.
Hier haben wir zum Beispiel eine Stabbrandbombe. Klingt spannend, ne? Stabbrandbombe.
Ja.
Hat eine Thermitbeschichtung außenrum, brennt bis zu 2500 Grad. Warum soll das so heiß brennen? Früher wurden einfach Fliegerbomben, Luftminen abgeworfen, haben Dachstühle freigelegt. Also sprich die Ziegel, durch die Detonation, der Druck hat sich entfaltet, Dachziegel wurden abgedeckt, Dachstühle lagen frei. Danach wurden die Stabbrandbomben abgeworfen. Bis zu 2500 Grad, wie gesagt, brennen diese Jutenstücke, schlagen ins Dach ein und setzen alles in Brand. Also die setzen auch Sachen in Brand, die eigentlich nicht brennen können. Beton, was auch immer. Sind auch nicht mit Wasser zu leicht zu löschen. Im Gegenteil, gehst du da mit Wasser hin, kannst du die Situation eher noch verschlimmern.
Die Stabbrandbombe sieht für mich aus wie ein verwitterter, aber sehr markanter sechseckiger Metallstab. So 30 bis 40 Zentimeter lang. Dass das eine Bombe ist, hätte ich nie erraten.
Bei den Stabbrandbomben, da gibt es auch verschiedene Sorten von. Welche haben auch eine Zerlegerladung. Da muss man sehr, sehr aufpassen.
Oft sieht man es gar nicht. Da hast du hier unten einen Boden, den du quasi rausschrauben kannst. Und da ist eine Zerlegeladung drin, die sich dann umsetzen kann und dann wirkt halt wie eine Granate. Ja, das dann.
Weil die Leute dann anfingen irgendwann mit Schippen, weil die sind ja nicht explosiv, die brennen nur extrem heiß, die mit Schippen vom Dachstuhl runterzuschmeißen, damit das Dach nicht brennt. Und da hat man dann als Gegenmaßnahme dann welche mit einer Schwarzpulverladung gefüllt und wo dann die ersten Toten waren, haben sich die Leute nicht mehr herangetraut. Ne? Das war mal der Hintergrund dazu.
Die sollten natürlich dort brennen, ohne verbracht werden zu können.
Ja. Oh, das macht richtig was mit mir, ey.
Ja. So, das sind die, ja. So, dann haben wir da noch Infanteriemunition, aber das sind jetzt alles Sachen, die können wir bedenken.
Während Steven und seine Kollegen über diese Beschreibung einfach hinweggehen, wird mir klar, diese Bomben sollten den größtmöglichen Schaden anrichten. Ich habe mir beim Treffen mit Steven immer mehr Gedanken um das Jetzt gemacht, um seinen Beruf als Bombenentschärfer. Kein einziger Gedanke drehte sich darum, was Bomben angerichtet haben und immer noch anrichten. Im Zweiten Weltkrieg war die Bombardierung hier in Berlin notwendiges Mittel, um das Nazi-Regime aufzuhalten und weitere Gräueltaten zu verhindern. Die Bombardierungen waren so intensiv, dass die Bewohner Berlins verschiedenen Stadtteilen neue Namen gegeben haben, wie Trichterfelde statt Lichterfelde, wegen der großen Bombenkrater oder auch Trichter. Und auch Steglitz wurde zu Stednix. Wie viel von diesen Überbleibseln noch im Boden liegen, lässt sich kaum sagen. Auch deshalb, weil es nach dem Krieg vor allem darum ging, so schnell wie möglich weiterzumachen. Munition wurde von den Siegermächten eingesammelt, vergraben oder versenkt, um unter anderem zu verhindern, dass sich die Zivilbevölkerung bewaffnet. Das Erbe des Zweiten Weltkriegs hat im Bewusstsein von Steven und seinen Kollegen einen festen Platz. Und das nicht nur metaphorisch. Wir sind zurück auf dem Sprengplatz.
Hier haben wir unseren Munitionsgarten. Der dient auch so ein bisschen als Mahnung und als Lehrmittelsammlung für neue Kollegen. Ist quasi auch so ein mahnendes Beispiel für das historische Erbe, das wir hier antreten im Stadtgebiet. Da sieht man eine kleine Auswahl an Kampfmitteln, mit denen wir es da zu tun haben. Können wir gerne, mal, wenn du da hingehen möchtest.
Diese größeren Bomben, sind das wirklich so Fliegerbomben? Oder?
Genau, das sind Sprengbomben, die wir hier vorne sehen. Die klassischen Fliegerbomben, die in Trägersystemen an Flugzeugen unten angebracht werden und dann abgeworfen werden.
Die Bomben, die ich hier vor mir sehe, sind fast schon dekorativ in einem Halbkreis ganz in der Nähe des Sprengfelds angeordnet.
Tatsächlich, ja.
Von Bomben, die mir mit meinen 1,65 Meter bis zum Kinn gehen, über kleinere dünne Bomben, die nur halb so groß sind, oder Granaten, die nicht länger sind als mein Zeigefinger, ist alles dabei. So eine Bombe kann zwischen 1 bis 1.000 Kilogramm wiegen. Typische Funde, die Steven und seine Kollegen bei Entschärfungen vor sich haben, sind oft rund 1 Meter lang, haben einen Durchmesser von 30 bis 40 Zentimetern und wiegen zwischen 250 und 500 Kilogramm.
Im Verlaufe des Krieges. Ja.
Steven steht mit einer richtig spürbaren Demut vor dem Bombengarten. Und ich muss daran denken, wie ich seine Kollegen am Morgen kennengelernt habe.
Aber heute sind wir im Dienst. 1, 2, 3, 4, 5.
Genau, bei einer Lagebesprechung in der Teamküche, wo mir ein riesiges hölzernes Wappen an der Wand aufgefallen ist.
Darf ich mal fragen, was das für ein Schild oder Wappen ist hinter?
Das Feuerwerkerabzeichen.
Das Feuerwerkerabzeichen?
Ja.
Bei strenger Pflicht, getreu und schlicht? Warum das schlicht damit im Spruch?
Beschreibt uns als Typen.
Ja, das ist so dieses halt, wir sind halt keine Schausteller, Darsteller, die sagen, ey, die durch die Stadt laufen und sagen, ich bin Feuerwerker, ich bin der Schärfste auf der Welt oder so, sondern halt eigentlich genau das Gegenteil.
So. Ja, keine Selbstdarsteller.
Genau. Wir sind in der Regel alle als Familienväter, so, wo man halt eben auch sagt, ja, dass man halt auch einen Grund hat, um nach Hause zu kommen, dass man halt ruhig und gesetzt ist, keine unüberlegten Sachen halt eben macht, halt eben auch bei Bombenentschärfungen ist ja immer dieses, den Sperrkreis richten wir ein für den schlimmst anzunehmenden Fall. Aber jeder möchte ja halt an sich wieder nach Hause gehen. Und
ich finde, das ist schon ein Job, den man vor sich hertragen könnte. Ohne weiteres.
Wie ich immer sage, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann. Was noch wichtiger ist, ich weiß, was ich nicht kann. Und daher habe ich halt nicht so dieses, ja, dass ich mich irgendwo darstellen möchte oder darstellen muss.
Also das mir wird immer klarer, dass Feuerwerker eine ganz eigene Berufsgruppe sind. Und zwar eine, die die Menschen als ihre Identität annehmen. Auch bei dem Feuerwerker der gewerblichen Kampfmittelräumfirma auf dem Flughafengelände, wo wir vorhin waren, hingen Bilder und Sprüche zum Feuerwerkersein. Und immer wieder geht es darum, dass sie mit ihrer Arbeit die Menschen um sich herum schützen wollen. Stevens Kollegium ist fast ausschließlich männlich. Und ich habe wirklich nicht erwartet, dass hier das wichtigste Credo ist, ich weiß, was ich nicht kann. Aber klar, in einem Beruf, in dem ein Fehler tödlich sein kann, ist das keine Schwäche, sondern Pflicht. Wenn Steven und seine Kollegen nicht bei einer Entschärfung sind, bereiten sie sich auf die nächste vor. Sie studieren Fachliteratur, trainieren im Lernlabor auf dem Sprengplatz. Und trotzdem gibt es Situationen, in denen sie vor einem Zünder stehen und nicht direkt weiter wissen. Dann holen sie sich Zweitmeinungen von ihren Kollegen, denken gemeinsam. Und bevor man überhaupt das erste Mal vor einer Bombe steht, dauert es auch eine Weile, wie mir Steven erzählt.
Wir im Land Berlin sind so aufgebaut, dass um Polizeifeuerwerker zu sein, musst du erstmal eine Polizeiausbildung machen. Entweder ein Studium oder eine Ausbildung. Dann musst du eine gewisse Zeit in diesem Beruf tätig sein. Und dann kannst du irgendwann sagen, okay, der Bereich interessiert mich, da möchte ich mal hospitieren. Dann kriegt man die Gelegenheit, dafür hospitieren. Und wenn beide Seiten sagen, okay, wir können uns eine gemeinsame Zusammenarbeit vorstellen, dann wird es angestrebt, dass man hier diese Tätigkeit aufnehmen kann. Was bedingt, dass man aber dann erstmal in Summe 16 Lehrgänge besucht.
Steven hat nach dem Abi bei der Polizei studiert. Nach einer Zeit im normalen Streifendienst wurde er Teil der Taucherstaffel. Dort wurde er dann vom Kampfmittelbeseitigungsdienst abgeworben. In seiner Einheit ist er einer von zwei aktiven Tauchern. Und die braucht es auch, denn in Berlin werden pro Jahr 25 bis 40 Tonnen Kampfmittel sichergestellt und vernichtet. Alles, was man an Land finden kann, findet man auch unter Wasser.
Die Entscheidungsfindung ist die gleiche wie an Land tatsächlich auch. Nur, dass im Wasser erschwerend hinzukommt, dass ich in den meisten Fällen keine Sicht habe. Ich sehe, was habe ich da vor mir, sondern wirklich bloß die Finger habe zum Erfühlen. Und durch das, was ich erfühle, und der macht man Abgleich vom inneren Auge mit Sachen, die man kennt. Und dann müssen
das stimmt nicht.
Und dann müssen Entscheidungen getroffen werden. Es ist tatsächlich so. Wir hatten in jüngster Vergangenheit erst einen Einsatz.
Das muss man sich mal vorstellen. Bei Unterwassereinsätzen sieht Steven oft einfach nichts und muss dann mit den bloßen Händen die Bombe ertasten. Und jetzt erinnern wir uns nochmal an den Einstieg.
Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Aufgrund des Fundes einer Weltkriegsbombe muss ich Sie bitten,
da ging es ja um einen Fund an der Fischerinsel im September 2025. Der Fund war im Wasser. Wer war leitender Feuerwerker? Steven.
Gemeldet wurden bestimmte Fakten, die eine Langzeitzünderbombe nicht haben ausschließen lassen. Also mussten wir vom Worst Case ausgehen.
Langzeitzünderbomben sind Bomben mit chemischen Zündern. Besonders gefährlich, weil sich hier Stoffe nochmal ganz anders und plötzlich verändern können. Auch bei diesem Fund war eine Kampfmittelräumfirma involviert. Anders als bei der Abholung, die wir in Tegel begleitet haben, war der erste Eindruck vom Feuerwerker vor Ort: Gefahr, bloß nichts anfassen.
An dem Tag war ich im Dienst und dann bin ich tatsächlich, als die Sonne dann langsam emporstieg, runter. Man hat nichts gesehen, habe den Körper abgetastet. Und da muss man dann überlegen, okay, die Sachen, die ich visuell wahrnehme, welche sind denn von der Haptik her für mich interessant? Welche möchte ich denn fühlen? Dann überlege ich, okay, gemeldet wurde mir, es könnte das und das sein. Was ist da für mich wesentlich? Leg mir es im Kopf breit. Okay, wo fange ich an zu tasten? Wie reagiere ich, wenn es das ist und das? Da hat man ganz, ganz viele Abläufe im Kopf, die man sich vorher zurechtlegt und nachdem man dann arbeitet. Da war ich natürlich total froh. Okay, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Dann kniet man sich kurz auf den Spreeboden hin. Guckt einmal nach oben, sieht, es wird heller, sagt einfach nur einmal kurz Danke, atmet tief durch und taucht dann wieder auf und weiß, okay, man kann es bergen, die Menschen dürfen wieder in ihre Wohnung. Und der Einsatz ist für uns alle positiv verlaufen, ja.
Anstatt einer Langzeitzünderbombe hatte Steven eine transportsichere Stabbrandbombe vor sich. Ende gut, alles gut, zumindest bei diesem Einsatz. Auch mein Besuch bei Steven neigt sich dem Ende zu.
Zeig dir mal die Karte.
Ich sehe eine riesige Landkarte von Berlin.
Hier haben wir die Liste. Und seit dem 01.01.1948 werden dort alle geborenen Großbomben angepinnt. Und auch nach Größe. Wie du siehst, hast du hier Stecknadeln. Die Stecknadelnköpfe haben verschiedene Farben und Durchmesser. Und dahinter siehst du dann, welche Kategorie an Bombe sich da verbirgt. Von der Kleinstbombe bis zu den Großen. Und kann man auch einfach mal wirken lassen, die Karte.
1243 sind auf der Karte.
Ah, hier habe ich eine andere gefunden.
Auffällig ist, dass vor allem Bomben im Westteil der Stadt markiert sind. Das liegt aber nicht daran, dass der Osten nicht bombardiert wurde, sondern daran, dass Informationen bei der Wiedervereinigung verloren gegangen sind.
Das ist ja echt Wahnsinn. Es gibt sogar Selbstdetonationen und Unfälle. In Gelben, aber das sind ja wirklich die allerwenigsten. Zwei.
Die sind auch drei. Tatsächlich relativ schwierig nachzuweisen. Und die, von denen wir wissen.
Mhm.
Wenn im Wald ein Blindgänger detoniert oder deflagriert, abbrennt, mit weniger Druck und Lärm, weniger Emissionen, ist nicht gewährleistet, dass man das immer mitbekommt. Na klar, dann.
Ist das ein Abschlussritual, wenn man eine Bombe entschärft geborgen hat, dass man dann hier hinkommt und den Pin setzt?
Ja, tatsächlich. Damit ist die Arbeit dann beendet.
Steven ist nicht der, der zu einer Bombendrohung im Kaufhaus gerufen wird. Er und seine Kollegen haben nichts mit selbstgebauten Bomben zu tun. Das übernimmt eine andere Einheit im LKA. Aber sein Job bleibt lebensgefährlich. Und trotzdem passieren bei der Kampfmittelräumung und Beseitigung nur selten Unfälle. Die Frage, wie man damit klarkommt, dass jeder Fehler der letzte sein könnte, lässt sich jetzt sogar ziemlich einfach beantworten. Man muss wissen, was man nicht kann. Und man sollte, bevor man auf Risiko geht, lieber nach Hilfe fragen. Eigentlich eine Philosophie, die auch in anderen Lebensbereichen sinnvoll sein kann. Und was ich auch mitnehme, jeder vermeintliche Metallbolzen, den man beim Umgraben im Garten findet, könnte auch eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg sein. Also
ruf die 110 an. Weil zu bewerten für einen Nicht-Fachkundigen, was es ist, das muss er nicht machen. Das ist nicht seine Aufgabe. Dafür sind wir da. Und dafür gibt es zu viele Sachen, die nach nichts aussehen, aber ganz viel sind. Lieber einmal mehr anrufen als zu wenig. Wir kommen immer gern, gucken uns das an. Wir sind für euch da.
Autorin dieser Folge bin ich, Linda Achtermann. Regie hat Nele Dehnenkamp geführt. Für den Ton waren Peter Awa und Wenke Decker verantwortlich. Die Redaktion hatte Kim Neubauer. Die nächste Dieb-Doku-Folge hört ihr in 2 Wochen. Lasst uns bis dahin gern einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp.
Hallo, hier ist Tembi von Familiengeheimnisse. Ab 19. Dezember gibt es 3 neue Folgen. Rola erzählt davon, wie ihre Mutter die ersten 3 Jahre ihres Lebens verschwinden ließ. Samuel trat als Kind in die Elite-Organisation von Scientology ein und musste dort verstecken, dass er schwul ist. Und Mike erfuhr mit 14, dass sein Vater ein gesuchter Mörder ist. Ab 19. Dezember in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.